Spartacus, zweiter Teil. Eine Gegengeschichte des Altertums nach den Legenden der Zigeuner. Nach dem gleichnamigen Buch von Michael Genner, erschienen im Trikont Verlag.
Die Herren der Welt. Italien war geeint. Die großen Sklavenhalterkulturen des Mittelmeerraums begrüßten den Aufstieg Roms voll Freude. Sie verschmolzen alle unter römischer Führung zum mächtigsten Reich der alten Geschichte, das Römische Reich. Sklaven waren es, die unter blutiger Repression die römische Produktion erledigten. Die bisher intensive Landwirtschaft der Kleinbauern, die Lebensgrundlage Italiens, wurde durch die weitaus rentablere Großweidenwirtschaft ersetzt. Das freie römische Volk war arbeitslos. Roms endlose Reserve für seine Eroberungskriege. Die Proletarier der Großstadt hassten die Sklaven, denn sie gaben ihnen die Schuld daran, dass sie keine Arbeit fanden. So kam es nur selten zum gemeinsamen Aufstand von Sklaven und Proletariern. Und man konnte beide unterdrückten Klassen immer gegeneinander ausspielen. Lange Zeit hielt sich die römische Oligarchie für unangreifbar. Doch nicht alles lief so geschmiert, wie es sich die römischen Herren gewünscht hätten.
Der Widerstand. Vor Christus erheben sich die Städte Karthago und Korinth. In beiden Städten übernahmen Sklaven, Handwerker und Matrosen die Macht. Zur gleichen Zeit erhoben sich die freien Stämme Spaniens. Einige römische Armeen werden im Partisanenkampf vernichtet. Aber die Aufständischen waren nicht untereinander koordiniert. Sie wurden voneinander isoliert und getrennt geschlagen, die überlebende Bevölkerung in die Sklaverei verkauft. Von 136 bis 132 vor Christus war der erste sizilische Sklavenkrieg. Das Signal zum Aufstand war die Erhebung der Sklaven zweier besonders sadistischer Herren. Es kam zu einer breiten Erhebung der Ackersklaven. Dann kamen die Hirtensklaven aus dem Südwesten der Insel. Die Römer, zutiefst erschreckt, als sie sahen, dass die beiden Heere sich vereinigten, flohen in die befestigten Städte. Während 4 Jahren war die ganze Insel Aufstandsgebiet.
Die Folgen der Revolte. In Rom gründete Tiberius Gracchus die Partei der Popularen. Diese forderte die Einigung des Landes und seine Verteilung an das arbeitslose Proletariat. Die Haltung von Sklaven war anscheinend zu gefährlich geworden. Die Oligarchie inszeniert einen Putsch. Tiberius Gracchus wird von den Senatoren mit Knüppeln totgeschlagen. Was von seinem Werk weiterlebt, ist seine Partei, die ab jetzt 80 Jahre lang die Aufgabe übernimmt, die Klassengesetze zu vermischen und eine Einheitsfront der Proletarier mit den Sklaven zu verhindern. Die Sozialdemokratie des alten Rom.
Die Sklavenrevolte wird international. AD 133 bis 130 v. Chr. erheben sich Sklaven, Arbeitslose, Handwerker und Matrosen in Kleinasien. Sie proklamieren Heliopolis, die Sonnenstadt der Freien und Gleichen, einer der wenigen gemeinsamen Aufstände von Sklaven und Proletariern. Die internationale Bewegung ist diesmal viel stärker, aber sie ist immer noch nicht koordiniert. Wieder werden die Bewegungen einzeln geschlagen. 133 war der Putsch gegen Gracchus in Rom, ein Jahr später wirft die römische Armee Sizilien nieder und zwei Jahre darauf fällt Heliopolis.
Sozialreform der Popularen. Das Getreidegesetz von 122 v. Chr. Des Gaius Gracchus, Bruder und Nachfolger des ermordeten Tiberius, war das Gesetz über die unentgeltliche Lebensmittelversorgung für Arbeitslose. Das Proletariat war so fürs Erste vor dem Verhungern gerettet und dachte nicht mehr daran zu revoltieren. Dazu kommen die Wahlgeschenke, die beide Parteien bei jeder Wahl unter das Volk streuen, um Proletarierstimmen zu kaufen. Jeder Proletarier wird der Klient von irgendeinem Politiker, der seine Stimme kauft. Prostitution wird zur Grundlage einer ganzen Klasse. Getreidegesetz und Wahlgeschenke sind zusammen mit den Gladiatorenspielen, die dem Proletarier zeigen, wie viel höher er, Herrenmensch, doch noch immer steht als die Sklaven, die wichtigste Grundlage der innenpolitischen Stabilität. Brot und Spiele. Das zweite war die proletarische Armee, eine Heeresform des Gaius Marius um 100 v. Chr., die die Aufnahme von Arbeitslosen als Söldner in die Armee beschloss. Von den Popularen als soziale Hilfe und als Maßnahme zum Schutz der Verfassung gegen den Senat gefeiert. Diese proletarischen Söldner ergriffen in der folgenden Zeit immer für den Generalpartei, der ihnen am meisten Sold bot, gleich ob er links oder rechts stand. Um 104 erhebt sich Sizilien zum zweiten Mal. Doch nach 4 Jahren schlagen Roms proletarische Armeen den Aufstand nieder.
Sullas Schreckensherrschaft dauerte von 82 bis 79 v. Chr. Sie war gezeichnet von der Ächtung der Popularen, deren Partei zerschlagen war, Ermordung von Verdächtigen auf offener Straße, Männer in den Armen ihrer Frauen, Söhne vor den Augen ihrer Mütter. Feigheit, Verrat, Mord. Das war Rom, sein wahres Gesicht, ohne die Maske antiker Tugend. Sullas Herrschaft dauerte 3 Jahre. Dann hatte er seinen Auftrag erfüllt. Er dankte ab und legte die Macht in die Hand des gesamten Adels. Er starb im Jahre 78 im Alter von 60 Jahren. Sein politisches System überlebte ihn nur um wenige Jahre. Dann brach es zusammen. Caesar, der später in anderer Form und auf breiterer Grundlage wieder aufbaute, pflegte von Sulla zu sagen, er habe von der Kunst der Diktatur nicht einmal die einfachsten Grundregeln begriffen.
Der neue Kurs. Nach Sullas Tod beginnt eine gewisse Liberalisierung. Die Schreckensherrschaft hat nur das Proletariat niedergeworfen. Viel größere Gefahr droht von den Sklaven. Die Guerillatätigkeit in Süditalien nimmt zu. Wir befinden uns am Vorabend des Spartakusaufstandes. Die Partei der Popularen wird wieder zugelassen, aber unter anderen Vorzeichen. Als Partei des Mittelstandes und des Finanzkapitals. Im Hintergrund steht die Bank von Rom. Marcus Crassus. Seine Fraktion will die Einheitsfront aller Schichten der Sklavenhalterklasse gegen die drohende Sklavenrevolte. Die soziale Basis der Einheitsfront ist das korrumpierte Proletariat.
Tiger. Die Hirten. Sizilien war geschlagen. Das Zentrum der Bewegung verlagerte sich auf das italische Festland. Die Hirten und Räuber von Brutium und Apulien hatten reiche Erfahrung im Kampf. Ihr Widerstand hatte schon vor dem ersten sizilischen Sklavenkrieg begonnen. Die Bacchanalienverschwörung um 186 v. Chr. War der erste Höhepunkt der sozialen Krise, die nach dem Zweiten Punischen Krieg den römischen Staat erschütterte. Damals waren Werber des Dionysos zu den Italikern gekommen. Ihre wichtigste Basis waren die Sklaven, aber einen Moment erfasste die Bewegung auch weite Teile der freien römischen Jugend. Die Verschwörung wurde entdeckt. Eine Welle der Hysterie erschütterte das römische Spießertum. 7000 Bacchanten, zum Großteil Jugendliche, wurden in einer wahren Hexenjagd zu Tode gehetzt. Staat und Familie waren gerettet. Aber der Triumph war zu früh. Die Bacchanalienverschwörung steht am Anfang eines langen, blutigen Kampfes. Der Kern der Bewegung war gar nicht in Rom. Dionysos war ein Gott der Bauern und Hirten. Seine Werber kamen manchmal in die Großstadt, um junge Römer zu gewinnen. Und viele, die die enge Bürgertugend nicht vertrugen, gingen zu dem neuen Volk. Die dem ersten Zugriff der Behörden entkamen, flohen in die Berge zu den Hirten auf den Weidegütern. Diese kamen vom Balkan, aus thrakischen und illyrischen Stämmen, andere aus Gallien und Spanien. Viele waren Zigeuner. Die Lage in Apulien stabilisierte sich. Die Hirten und Bacchanten waren nicht stark genug, einen allgemeinen Sklavenkrieg zu entfesseln. Aber die Behörden waren auch nicht imstande, ihren Widerstand zu brechen. Diodor schrieb:
Solche Freiheit hatte man Menschen gegeben, die körperlich stark genug waren, alles zu vollbringen, was sie sich vorgenommen hatten. Die ganz unkontrollierbar waren und sich ihre Zeit einteilen konnten, wie sie wollten. Und die aus Mangel an Proviant einfach gezwungen waren, gefährliche Abenteuer zu wagen. So nahm bald die Gesetzlosigkeit überhand. Die Hirten waren gewohnt, unter freiem Himmel zu lagern. Sie waren reichlich mit Waffen versorgt. Sie alle waren mit gutem Grund voll stolzer, verwegenem Selbstvertrauen. mit deren Keulen, Speeren und Hirtenstäben, die Körper nur mit Fellen von Wölfen und Wildschweinen bedeckt, boten sie einen furchterregenden kriegerischen Anblick. Jeder war von einem Rudel scharfer Hunde begleitet. Sie nährten sich nur von Fleisch und Milch. Davon wurden ihr Gemüt und ihr Körper noch wilder. So war das ganze Land voll regelrechter Kriegsbanden, weil die Nachlässigkeit der Herren, der Kühnheit der Sklaven auch noch Waffen in die Hand gab.
Eine Forderung, die die Herren der Hirtensklaven Apuliens schon im 3. Jahrhundert vor Christus bewilligen mussten, keine Trennung von der Sippe. Xenophon hatte den griechischen Sklavenhaltern empfohlen, Männer und Frauen in verschiedenen Zellen einzusperren und Geschlechtsverkehr nur in seltenen Ausnahmen und als besondere Belohnung zu erlauben. Solche Maßnahmen waren bei Hirten, die ständig im Freien lebten, einfach undurchführbar. Cosinius, ein Großgrundbesitzer.
Was die Fortpflanzung der Hirten betrifft, so ist das bei denen, die immer auf dem Landgut bleiben, kein Problem. Da hat jeder auf dem Gut seine Mitsklavin. Aber die, die in Wäldern und auf Bergweiden hüten, denen muss man Frauen mitgeben, die die Hirten begleiten und den Hirten das Essen bereiten und sie sesshafter machen. Diese Frauen müssen aber zuverlässig sein, keine Schlampen, solche, die ihren Männern in der Arbeit nicht nachstehen. In Illyrien kann man das überall sehen. Entweder hüten sie selber oder sie schaffen Brennholz für das Lagerfeuer herbei oder sie versorgen das Werkzeug in der Hütte. Übrigens, was die Ernährung betrifft, diese Mütter in Illyrien stillen ihre Kleinen immer selbst.
Ein Punkt, der dem Luxusrömer besonders merkwürdig erscheint. Und Varro fügt hinzu:
Und was sie dort Jungfrauen nennen, so oft an die 20 Jahre alt, denen verbieten ihre Moralbegriffe ja nicht, dass sie schlafen mit wem sie wollen, solange sie nicht verheiratet sind. Und dass sie ohne jede Aufsicht herumstreifen. Und die bringen natürlich auch Kinder zur Welt.
Er kann sich vor Begeisterung nicht fassen. Sklaven sind für Varro so eine Art Vieh. Sie sollen sich tüchtig ernähren. Darum schwärmt er von der Venus Pastoralis, von der freien Liebe der Hirten. Von der Familienform der Liburne, ein italischer Volksstamm, von denen es viele unter den Sklaven gab, sagt Nikolaos Damasenos.
Die Liburner haben ihre Frauen gemeinsam und ziehen alle Kinder bis zum 5. Lebensjahr gemeinsam auf. Im 6. versammeln sie die Kleinen, sehen nach, wem jeder ähnlich sieht und bestimmen danach die Väter. Wer so von einer Mutter einen Sohn bekommt, behandelt ihn als den seinen.
Die Hirtensklaven lebten also auf den Weidegütern nach ihrem eigenen Familienrecht. Hier hielt sich die Urgemeinde gegen die Sklavenhalterordnung, die freie Liebe gegen die Monogamie, das Kollektiv gegen die anonyme Masse. Die Sklaven wussten, ohne Kollektiv kein Überleben. Die Sippenordnung war im Denken und Fühlen jedes Einzelnen tief verwurzelt. Sie blieb auch in der Gefangenschaft ungebrochen. Die Herren versuchten, die natürliche Gemeinschaft auseinanderzureißen. Sie bildete sich immer neu. Varro rät, Nationen zu mischen, um sie gegeneinander auszuspielen. Ein wirklichkeitsfremdes Schreibtischkonzept. Die Verschleppten kannten keine Nationen mehr. Jeder Neue war automatisch beim Clan, gleich woher er stammte. Der Clan war die Zelle der illegalen Organisation, die die Hirten Italiens vom Padus bis zum Sillaberg zusammenschloss. Unter den Hirten und Räubern waren auch viele Zigeuner. Die Legende sagt es. Die römischen Quellen wissen davon nichts. Es gab immer noch Zeltzigeuner, die frei durch Italien zogen, wie vor Jahrtausenden in der Glockenbecherzeit. Immer seltener zwar, denn die römischen Behörden verfolgten sie mit Hass. Aber die Zigeuner kannten die geheimen Pfade viel besser. Viele Hirten und Räuber waren selbst Zigeuner von Geburt. Wenn Varro Illyrer sagt, meint er Hirten vom Balkan im weitesten Sinn. Viele Zigeuner wurden auf ihren Wanderungen durch Italien oder in den Illyrischen Kriegen auf dem Balkan zu Sklaven gemacht. Man verkaufte sie als Hirten auf die Weidegüter. Dann lebten die Zigeunersklaven mit ihren Frauen und Kindern im Gebirge. Nicht anders, als wären sie noch frei. Und manchmal, wenn sie fanden, dass sie schon lange genug am selben Ort geblieben waren, zogen sie weiter und verschwanden. Andere Zigeunersippen, die durch Italien zogen, übernahmen die verlassenen Herden. Dem Römer, dem sie gehörten, fiel das wohl gar nicht auf.
Es gab drei Stufen des Widerstandes. Von der täglichen, stillschweigenden Sabotage über die Räuberguerilla zum offenen Krieg. Die Sabotage brachte nur geringfügige Verbesserungen. Drosselung der Produktion, Verminderung der Zwangsarbeit. Die Räuberguerilla sorgte dafür, dass die Römer sich nicht auf die Weidegüter wagten. Sie schuf den Freiraum, in dem sich die Sklaven auf den Endsieg vorbereiten konnten. Die dritte Phase begann, wenn der römische Staat von schweren Krisen erschüttert war. Dann sahen die Sklaven die Chance, die Macht der Herren zu vernichten. Dann gingen sie vom Widerstand auf den Angriff über. In den letzten Jahren vor dem Spartakuskrieg nahm die Guerilla in ganz Süditalien in unerhörtem Ausmaß zu. Der Bandenkrieg schlug in allgemeinen Aufstand um. Die Zeit der Defensive war vorbei. Die Bürgerkriege hatten Rom stark erschüttert. Die Sklavenhalter waren zerstritten, jede Moral und Tugend vergessen. Die Lumpenproletarier hungerten, verzweifelt. Auf sie konnte keine Seite mehr zählen. Die letzten Bauern kämpften zäh ums Überleben. Sie waren zu allem bereit, auch zum Bündnis mit den Sklaven. Die soziale Krise war dem Höhepunkt nahe. An diesem System war nichts mehr gesund. Es war dabei, an seinen eigenen Widersprüchen zu zerbrechen. Der Hauptzweig der italischen Produktion, die Viehzucht, lag in den Händen nomadischer Sippen. Der Gegenpol zum verfaulten System, eine lebendige, realistische Alternative, eine Gegenmacht, eine Gegengesellschaft vor den Toren Roms. Zur selben Zeit erhoben sich die freien Völker jenseits der römischen Grenzen. Noch einmal fasste die kommunistische Urgemeinschaft alle Kräfte zusammen, um den Vormarsch der Sklavenhalter Einhalt zu gebieten. Musik
Der Tiger. Der thrakische Reiter.
Es war ein gewaltiger Mensch, durch seine Körperkraft wie durch seine geistige Begabung. Sallust über Spartacus.
Spartacus, ein Thraker von nomadischer Herkunft, der nicht nur kühnen Mut und gewaltige Körperkraft besaß, sondern sich auch durch von Einsicht und milde Gesinnung weit über sein unglückliches Schicksal erhob und mehr griechisches Wesen verriet, als sich von seiner Herkunft erwarten ließ, schreibt Plutarch.
Keiner war so menschlich, so gütig, so edel und doch seinen Feinden so furchtbar wie Spartacus, sagt ein Zigeunersprichwort.
Spartacus, sagt die Legende, war nicht von Geburt an Zigeuner. Er war Thraker. Seine Eltern waren Hirten. Der Stamm lag mit den Römern im Krieg. Den Namen der Sippe weiß man nicht mehr. Es war eine der vielen Stämme der großen, freien, thrakischen Bruderschaft, die man Maidoi, Bessoi oder Satrai nannte. Sie alle waren Freunde und Bundesgenossen der Zigeuner. Sie zogen mit ihren Schafen, Rindern und Pferden über die wilden, weglosen Bergweiden des Haimos oder der Rhodope.
Der Krieg hört niemals auf im römischen Grenzland. Nur im Winter. Da hocken sie im sicheren Quartier, weit unten im Tal. Sie sind feig, die Römer. Sie fürchten die Kälte, den Schnee, den Berg. Sie hassen die wilde Natur, die mit den Thrakern im Bund ist. Legionen kämpfen, wenn es warm ist und das Korn zum Plündern reif, wenn die Sonnenhitze Gras und Ähre dörrt, dass es eine Freude ist, mit Fackeln zu spielen, bis das Tal in Flammen steht. Dann ist Römerzeit. Bereit sein ist alles. Wach sein. Die Augen offen. Auch im scheinbaren Frieden. Die alten Weisen kennen den Feind. Seine Hinterlist, seine Grausamkeit, seine Schwächen. Sie erklären den Jungen, die den ersten Spähtrupp aufstellen, die Legionäre nicht zu unterschätzen. Sicher, sie sind feig, sie sind plump und gehen leicht in die Falle der Partisanen. Aber sie sind viele, sie kommen wieder. Ihr Reich ist sehr groß, seine Reserven sind unerschöpflich. Und wir sind ein kleines Volk. Zu viele sind schon gefallen. Jeder Einzelne ist unersetzbar. Das ist der Unterschied vom Kollektiv zum römischen Kanonenfutter. Hier, bei den freien Völkern, ein Freund, ein Gefährte, der fällt, das ist ein Schlag, der alle trifft. Jeder Einzelne hat für alle anderen die Verantwortung. Jeder muss sich auf die anderen bedingungslos verlassen können. Das ist das Kollektiv, seine Stärke. Darin ist es jeder waffenstarrenden Kriegsmaschine weit überlegen. Ob sie Rom heißt, Hitler-Deutschland oder USA. Seit mehr als 100 Jahren war immer Krieg. Man hat Zeit gehabt, sich daran zu gewöhnen.
Spartacus war ein Kind, als ein römisches Kommando das Lager in großer Übermacht überfiel und die Palisaden niederrissen, die Hütten anzündeten und die Schafe vertrieben und abschlachteten. Die Thraker verteidigten sich verzweifelt. Sie kamen fast alle um. Die Eltern von Spartacus überlebten das kleine, in den römischen Quellen nicht einmal erwähnte Massaker nicht. Er selbst kam durch. Wie ist nicht überliefert. Er wurde von einer Sippe der Singola-Zigeuner adoptiert. Die Singola sind blonde, blauäugige Zigeuner. Sie gehören zur nordischen Rasse, zu den ältesten Zigeunervölkern, den Gründern des Bundes. Sie waren Zeugen der ersten eiszeitlichen Wanderungen in der Turora am Ural. Später war Thrakien ihr Zentrum. Spartacus ist als einer der Iren aufgewachsen. Das Schicksal seiner Eltern und Geschwister hatte er nie vergessen. Er hasste die Römer und sehnte sich nach dem Kampf. Er wuchs in der freien Wildnis heran, ein schönes, starkes, jugendliches Raubtier. Mit den Zigeunern zog er über den Balkan und weiter nach Norden, durch die skythische Steppe. Er lernte die Menschen vieler Stämme kennen, Bauern und Hirten, die mit den Zigeunern am Lagerfeuer tanzten und sangen, Dorftyrannen, die den nächsten Römerposten riefen, um die Vagabunden zu verjagen. Sklaven auf der Flucht vor den Römern. Arme Teufel, die den Zigeunern ihre Sorgen, ihre Hoffnungen, ihre sehnsüchtigsten Freiheitsträume gestanden und bei der Magie der Freunde Trost suchten. Er lernte die Menschen zu durchschauen. Psychologie, die geheime Wissenschaft der Zigeuner. Er war sehr stark, schon als Halbwüchsiger. Die jungen Zigeuner, mit denen er aufwuchs, bewunderten ihn und folgten seinem Rat. Er war ein großer Jäger. Die thrakischen Berge waren von vielen wilden Büffelherden bevölkert. Es gehörte zu den Mutproben der Jungen, die Stiere mit dem Jagdspeer anzugreifen. Die Kälber fingen sie lebend. Sie vermehrten die Herden der Sippe. So lernte Spartacus kämpfen. Er war stolz und frei und hatte Zeit, seine reiche Begabung zu entfalten. Die Römer hielten gerade ein paar Jahre still. Sie waren zu sehr mit ihrer inneren Krise beschäftigt. Spartacus wartete voll Ungeduld. Blutrache war seine oberste Pflicht. Das war die natürliche Ordnung. Aber er war nicht verbittert, trotz allem. Er war Zigeuner, das heißt, er hat das Lachen nie verlernt, die Liebe, die Selbstironie. Jeder Kämpfer braucht zwei starke Beweggründe. Die Liebe und den Hass. Spartacus war das Kollektiv. Er liebte seine Freunde, er kämpfte für sie. Sie alle waren Spartacus, eine Bruderschaft von Freien und Gleichen. Die alten Weisen lehrten ihn die Überlieferung seines Volkes. Er las die geheimen, heiligen Bücher. Er hörte vom Kampf der Chabiru, vom Arierkrieg. Er hörte von großen Siegen und furchtbaren Niederlagen und lernte, ihre Ursachen zu verstehen. Spartacus war nicht, wie ihn die Ehrlichsten unter den Römern sahen, der Übermensch, herausragend aus seinem Volk. Er war stark, weil er der Erste untergleichen war. Wer sein Kollektiv war, hat sich im Laufe der Zeit geändert. Zuerst die jungen Zigeuner, später in der Gladiatorenschule. Wo er hinkam, fand er Gefährten. Wo es kein Kollektiv gab, hat er es eben geschaffen.
Es gab eine Frau, die sein ganzes Leben mit ihm zusammen war. Sie war eine Wahrsagerin, behauptet Plutarch. Eine Prophetin des Dionysos. Sie war mit ihm in der Gefangenschaft, auf dem Sklavenmarkt, in der Gladiatorenschule. Sie hat mit ihm den Aufstand geplant. Sie hat ihn auf all seinen Kriegszügen begleitet. Sie war dennoch nicht nur eine. Die Legende betont, dass Spartacus viele Frauen hatte, mit seinen Gefährten zusammen, nach dem alten Recht der Zigeuner. Der Name der Frau und zugleich der Gemeinschaft war Weina, die Strahlende, die Weiße. Alle Zigeunerinnen erschienen den Sesshaften als Priesterinnen des Dionysos. Sie zauberten und lasen aus der Hand. Sie kannten geheime Kräuter, um Mensch und Vieh zu heilen. Sie tanzten bacchantische Tänze. Die Mädchen des Kollektivs Weiner waren gefährliche Gegnerinnen Roms. Im Heer der Sklaven waren sie der ruhende Pol, die treibende Kraft. Auch wenn viele Kämpfer mutlos wurden. Der Name Weiner ist also kein persönlicher Name. Er ist ein Titel. Aber da wir keinen anderen wissen, behalten wir ihn in unserer Erzählung bei.
Im Jahre 92 vor Christus begann der große thrakische Freiheitskrieg mit einem Vorstoß der Meiden gegen die römische Provinz. Wir wissen nicht, wie alt Spartacus und Weiner damals waren. Man kann nicht sagen, ab wann sie an den Kämpfen teilgenommen haben. Vielleicht waren sie damals noch Kinder. Sicher ist, dass sie in der letzten Phase dieses Krieges eine führende Rolle gespielt haben. Die Thraker zerstörten Dodana, das Heiligtum des Zeus im Norden Griechenlands. Sie überrannten die makedonische Provinz. Zugleich erhob sich Athen, das letzte Bollwerk der griechischen Demokratie. Dann kam Sulla. Er zerstörte Athen und richtete ein Blutbad an, wie es die Stadt noch niemals in ihrer Geschichte erlebt hatte. Dann wandte sich Sulla gegen Thrakien. An seiner Seite kämpften die königlichen Thraker, die ewigen Kollaborateure. Als Antwort erhoben sich fast alle freien Balkanvölker zum Abwehrkampf gegen Rom. Sie gründeten einen Bund, der alle nationalen Gegensätze aufhob. Er reichte vom Ägäischen bis zum Adriatischen Meer. Der Großteil des heutigen Jugoslawien und Albanien stand im Kampf. Der Balkankrieg war die Generalprobe zum großen, entscheidenden Kampf, der ganzen römischen Welt bevorstand. Die Taktik bestimmten die Zigeuner. Sie hatten die meiste Erfahrung und Sulla stieß ins Leere. Er war viel zu nervös, viel zu eilig. Er war ins Innere von Maidika vorgedrungen, so weit, dass seine Verbindungslinien unterbrochen waren. Erst als sein Verbündeter Lucullum kam, wagte er den Rückzug. Sulla kehrte nach Italien zurück. Die Thraker, ermutigt durch ihren Erfolg, rüsteten zum Gegenschlag.
Der Rachezug nach Delphi, 83 vor Christus, vereinigte noch einmal alle Völker von der Donau bis zum Strymon, von Meiden, Skordisken und Dardanern geführt, um die Römerherrschaft auf dem Balkan zu brechen. Delphi, das goldreiche Heiligtum des Apollos, die Hauptstadt einer reichen, mächtigen Priesterkaste, war ein besonders verhasstes Symbol der Sklaverei. Die Thraker waren das Volk des Dionysos, des großen Gegners Apollos. Delphi fiel im ersten Sturm. Der Tempel ging in Flammen auf. Spartacus war beim Sturm auf Delphi dabei. Es war sein erster großer Triumph. Dort hat Spartacus siegen gelernt.
Im nächsten Jahr, 82 vor Christus, unternahmen die Römer einen Vergeltungsschlag. Die Thraker wurden besiegt und zum Frieden gezwungen. Sie mussten Tribut zahlen und den Römern Hilfstruppen stellen. Auch Spartacus wurde von den Römern zum Kriegsdienst eingezogen. Der thrakische Freiheitskrieg war die erste Phase von Spartacus' militärischer Schulung. Die zweite war der Kriegsdienst im römischen Heer. Er lernte die Römer gut kennen, ihre Kriegskunst, die guten und schlechten Seiten. Mit Verwunderung sah er ihre straffe Organisation und lernte bald, wie leicht man sie sabotieren konnte. 78 begann der Krieg von Neuem. Appius Claudius, der neue römische Statthalter, plante die Ausrottung der freien Thraker. Hand in Hand mit der militärischen Aggression begann eine unbeschreiblich wüste Hetzkampagne.
Es gab verschiedene Völker, die über die Rhodope-Berge ringsum verstreut waren und damals Makedonien aufs Grausamste ausplünderten. Es ist grässlich für Aug und Ohr, was sie den Gefangenen antaten. Wenn sie Durst hatten und einen Trinkbecher brauchten, dann rissen sie den Menschen den Kopf ab, wühlten aus der inneren Höhlung kaum das Hirn heraus und tranken aus den blutbesudelten Schädeln, die noch voller Haare waren, voll Gier und ohne Ekel, als ob es wirklich Trinkbecher wären.
Hetzt ein römischer Schreiberling. So rechtfertigte man die römische Aggression.
Als die Römer angriffen, verweigerten die thrakischen Soldaten den Befehl. Spartacus war einer der Führer der Meuterei. Die Deserteure durchbrachen die römischen Linien und entkamen ins Gebirge, auf die andere Seite der Front. Sie kehrten zu ihren Völkern zurück. Die Revolte der thrakischen Söldner war kein isoliertes Ereignis. Sie steht am Beginn einer Serie von Meutereien. Auch römische Legionäre desertierten in dieser Zeit. Die Gruppe der Deserteure, die Spartacus ins Gebirge führte, war für den thrakischen Widerstand eine unschätzbare Verstärkung. Sie kannten die Schwächen der Römer. Sie hatten Erfahrung gesammelt, die sie mit den kriegerischen Traditionen ihrer Völker verbanden. Sie verstanden es, die Legionen des Claudius ins Innere zu locken, ins Bergland, in den Hinterhalt, wie schon Sulla. Und sie siegten in vielen Kämpfen. Die Gefechte waren für beide Seiten sehr verlustreich. Nach 2 Jahren Krieg ist Appius Claudius müde und verbittert in Makedonien gestorben. Aber Spartacus fühlte, dass auch die Kraft der freien Völker zu Ende ging. Es war nur mehr eine Frage der Zeit.